Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
Hallo und ein herzliches Willkommen zur 346. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist, beziehungsweise es ist wieder mal soweit, ich muss uns sagen, denn diesmal sind wir zu dritt. Es gibt nämlich ein Interview mit zwei ganz, ganz spannenden Menschen und es geht heute um das Thema Finanzen. Aber bevor du jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagst und denkst, oh nein, ich will mich mit diesem Thema nicht beschäftigen. Ja, wir sind in einer turbulenten finanziellen Zeit. Die Börsen spielen verrückt, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles aufnehme. Die Coronavirus-Krise ist am Dampfen. Und wir werden in diesem Interview besprechen, warum die Sparquote in Deutschland bei 27,3% liegt. Und das Haushaltsnettovermögen bei ca. 50.000 Euro, wohingegen zum Beispiel in Belgien die Sparquote weit geringer ist mit 24,1% und warum die 200.000 Euro an Nettovermögen durchschnittlich haben vom Bruttoinlandsprodukt. Wir werden uns beschäftigen, warum 51% der Deutschen bzw. 44% der Österreicher angeben, keine Finanzbildung erhalten zu haben, und es wird ein paar spannende Infos und Tipps rund um das Thema Geldanlage heute geben. Natürlich plaudern wir noch über andere Fragen auch, also das war es noch gar nicht. Und die zwei Menschen, mit denen ich hier heute plaudere, das sind zwei absolute Experten auf diesem Gebiet. Sie werden gleich ein wenig mehr zu sich selbst erzählen, haben beide ähnliche Ausbildungswege gegangen und haben dann sich überlegt, was anderes zu machen, was ja sinnvolleres auch zu machen. Und deswegen will ich dir in diesem Podcast-Interview den Michael Renze und den Matthias Krapp vorstellen. Der Matthias hat sogar einen eigenen Podcast, Wissenschaft Geld. Michael ist bei den Selbstmanagement Rocks Mitglied und wir sind schon länger im Kontakt. Und ja, ich will gar nicht mehr viel hier herumplaudern, sondern dich direkt in dieses Interview einladen. Bleib bis zum Schluss dran, es lohnt sich unheimlich. Und viele, viele spannende Fragen, die du vielleicht auf der Zunge brennen, werden hier drinnen beantwortet. Also, genug der einleitenden Worte, Vorhang auf für Michael Renze und Matthias Krapp. Ja, hallo Michael, hallo Matthias, freut mich sehr, dass ihr euch Zeit für dieses Podcast-Interview genommen habt. Seid doch mal so lieb, ich habe schon ein bisschen die Themen angerissen, um die es heute in diesem Podcast gehen wird, jetzt im Intro. Seid euch mal so lieb, stellt euch vor, wer seid ihr genau und was macht ihr genau?
Ja, hallo Thomas, erstmal, ich gebe dann den Jüngeren im Vorgang, den Michael, fang du mal gerne an.
Alter vor Schönheit, na gut. Ja. Okay. Ich bin Michael, 45 Jahre jung. Begeisterter Thomas Mangold-Anhänger und deshalb habe ich immer gesagt, Mensch, ich muss mal den Thomas noch mit unserem Thema mal hier konfrontieren, in Anführungszeichen. Ja, was machen wir? Wir machen Vermögensmanagement, Geldanlage, Finanzen rund um uns zu. Und da würde ich an der Stelle vielleicht eben gerade an den Matthias weitergeben, weil der hat das Unternehmen gegründet seinerzeit.
Okay, danke. Ja, ich bin der Matthias, ich bin 57 Jahre jung, verheiratet, zwei Söhne, dies Jahr schon 30 Jahre verheiratet, von daher merkt man, sehr, sehr bodenständig, lebe ich auch schon seit 57 Jahren an dem gleichen Ort, wo wir unser wunderschönes Büro jetzt auch gebaut haben. Ja, 2008 habe ich das Unternehmen gegründet, heutzutage heißt das ja ein Start-up, war ein klassisches Start-up, eine Person auf 6 Quadratmeter bei mir zu Hause in meinem kleinen Mini-Büro, und aus diesem Start-up ist mittlerweile ein Unternehmen entstanden, was jetzt nächsten Monat sein 12-jähriges Bestehen feiert, wo wir aktuell mit 6 Gesellschaftern sind, insgesamt 10 Personen, wovon fast alle aus dem Bankenbereich kommen und im Endeffekt, sag ich mal, dann den gleichen Weg eingeschlagen haben, uns sozusagen weg von der dunklen Seite der Macht, weg von Provisionsgeschäft hin zu einem transparenten, fairen Modell, wo man sich von dem Mandanten bezahlen lässt, um seine Wünsche und Ziele umzusetzen und ihm zu helfen, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Habe ich das gut gemacht?
Super. Perfekt, ja. Also du hast es ja schon angesprochen, oder ihr habt es beide schon angesprochen, ihr habt eure Leidenschaft für Finanzen gefunden. Erstens mal vielleicht die Frage, warum habt ihr die Bank verlassen? Du hast schon ein bisschen was anklingen lassen, Matthias. Und wann habt ihr eigentlich begonnen, euch selbst um Geldanlage zu kümmern?
Oh, da darf ich vielleicht mal anfangen. Ich bin in der 11. Klasse ins Börsenplanspiel der Sparkasse gestartet. Das ist in Deutschland so, in vielen Sparkassen, die halt dieses Börsenplanspiel starten, auf dem Gymnasium seinerzeit. Da habe ich dann Feuer gefangen. Es hat mich total interessiert, obwohl da damals eigentlich mehr spekuliert wurde als investiert wurde und 2 Monate, wie wir heute sagen, auch sicherlich kein Investitionszeitraum ist. Aber nichtsdestotrotz hat mich da seinerzeit gepackt. Ich da durfte irgendwann mal mit dem Segen von Mama und Papa das erste Geld vom Sparbuch abheben, habe mal einen Fonds gekauft, das hat gut funktioniert, habe mal eine Aktie gekauft, das hat erst gut funktioniert und danach dann nicht mehr. Also ich konnte letztendlich wirklich irgendwo da die ersten Schritte machen und bin dann nach dem Abitur und der Bundeswehr in der Konsequenz bei der Bank gelandet, habe dort Ausbildung und da war dann auch sehr relativ schnell der Weg in die Vermögensberatung dann klar. Ja, und dann würde ich an der Stelle vielleicht auch erstmal Matthias geben, wenn ich dann vielleicht gleich noch erzählen soll, warum ich dann nachher dann da wieder weggegangen bin.
Ja, ja, bei mir ist es so ein bisschen anders gewesen. Ich habe so die klassische Karriere gemacht. Ich bin mit meinem klassischen kleinen Sparbuch angefangen, habe dann damals viele Ferienjobs gemacht, um mir Geld zu verdienen, um mir meine Wünsche und Ziele letztendlich dann auch erfüllen zu können, die damals noch nicht so groß waren, aber ich habe mein Taschengeld bekommen und das reichte nicht für diese Wünsche. Und dann habe ich halt eben verschiedenste Jobs gemacht, bin dann über Umwege letztendlich in die Finanzszene reingerutscht. Ich wollte ursprünglich Steuerberater dann mal werden, aber bei dem Vorstellungsgespräch für ein Praktikum hat er mir solche Fragen gestellt, wo ich gar nicht wusste, was er von mir wollte. Da habe ich gesagt, das wirst du auf keinen Fall, und bin dann letztendlich über meine große Leidenschaft Sport und Handball dann Bankkaufmann geworden, weil die mich in meinem Heimatverein zurückgeholt haben, indem sie mir mit einer Ausbildung in der Bank praktisch mich gelockt haben, und da bin ich dann sofort in der Wertpapierabteilung rein und hängen geblieben, und dann habe ich da über viele, viele Fehler mich da immer mehr hineingefuchst, viele Erfahrungen gesammelt und dann auch eine Leidenschaft entwickelt.
Sehr gut. Also, und jetzt einmal Karten auf den Tisch. Warum dann warum habt ihr die Bank verlassen?
Also das war bei mir so, dass ich mit steigendem Wissen, wie es Matthias gerade schon gesagt hat, gemerkt habe, das, was ich hier tue, ist zwar ganz gut, aber deutlich optimierungsfähig, um es mal vorsichtig auszudrücken. In der Bank ist es immer so, da gibt es das Produkt schon und dafür werden dann die Menschen gesucht. Und wir denken halt heute genau andersrum, dass wir halt sagen, wir gucken, welches Produkt passt zum Menschen. Das heißt, wir sprechen erstmal, wir hören erstmal zu, wir hören erstmal hin und gucken mal, was passt denn eigentlich zu unserem Gegenüber? Womit können wir seine Themen, seine Lösungen, seine Fragen auch entsprechend beantworten? Und wenn dann noch eben mit diesem steigenden Wissen bei mir seinerzeit ein Blutdruck von 180 zu 120 durch den Tag dazukommt, mit Magengeschwür und Co., dann weiß man, irgendwas musst du verändern, lieber Michael. Und das habe ich getan und ab dem Tag wurde es besser. Und es ist jeden Tag gut, mit viel Gesundheit und viel Freude so im Job halt durch die Gegend zu laufen. Und das sagst du ja selber bei dir auch, finde dein Warum, finde dieses was brennt, wofür brennst du? Und ich glaube, da haben der Matthias und ich uns seinerzeit wunderbar getroffen und können das hier ausleben.
Super. Mhm.
Jo, bei mir war es was ähnlich, aber viel später. Ich habe es ja 25 Jahre lang in der Bank ausgehalten, habe da ja auch die Karriere gemacht und die Ausbildung zum Bankvorstand. Von daher eigentlich auch ständig in der Weiter- und Fortbildung gewesen. Habe dann aber in der Zeit sehr schnell irgendwann immer mehr mitbekommen, dass es, damals haben die Banken ja, sagen wir mal, aus der Zinsmarge gelebt. Dann, wie die Zinsmarge schon anfing zu fehlen, dann kam das Provisionsgeschäft mehr in den Vordergrund. Unsere Abteilung war sehr erfolgreich und ich sag mal ganz stolz, da hatte ich auch einen großen Anteil daran, auch Neukunden und ein neues Geschäftsbereich aufzubauen, über Provisionen Geld zu verdienen. Und dann hat die Bank eben gemerkt, wie klasse das ist. Die Ziele wurden hochgeschraubt, A für mich, B für das Team, was immer größer und gewachsen war, sodass wir zum Schluss, wie gesagt, es eigentlich nur noch wir Mittel zum Zweck waren, um für die Bank Geld zu verdienen. Aber die Mandanten und die Kunden immer mehr in den Hintergrund gerieten und so nach dem Motto, wer reinkommt, kriegt dann gerade das Zertifikat der Woche oder die Beteiligung des Monats, so nach dem Motto, wo ich dann für mich halt eben auch in dem Alter vor 12 Jahren damals entschieden habe, mit 45 zu sagen, was ist dein Why, was willst du eigentlich, was machst du die nächsten 20 Jahre noch? Und ich habe dann für mich entschieden, das machst du auf keinen Fall mehr. A, der Druck und B, letztendlich dann immer unter Vorgaben zu arbeiten, und wenn du dann trotzdem vielleicht noch einen guten Job machst, werden dann auch noch die anderen belohnt, sprich die Bank oder die handelnden Personen, die oben sitzen. Und da habe ich durch verschiedene Äußerungen dann auch mitbekommen, dass man letztendlich auch so in der Bank eigentlich nur gesehen wurde, eigentlich mehr als Mittel zum Zweck und nicht als Mensch oder um anderen Menschen auch zu helfen. Und dann ist halt eben die Entscheidung getroffen, und in mir kam dann auch die Erkenntnis, weil ich mich früh mit vielen anderen Sachen und Visionen beschäftige, dass die Welt sich irgendwo ändern wird, dass das Thema Transparenz ein ganz großes Ding werden wird. Und da habe ich gesagt, dann sind die Banken, sage ich mal, letztendlich zum Scheitern verurteilt, was ja jetzt auch nach 10 Jahren immer mehr sichtbar wird.
Absolut, man braucht sich ja nur den Börsenkurs der Deutsche Bank ansehen.
Unter anderem.
Sehr gut, ja. Ja. Jetzt habt ihr mir dankenswerterweise zwei Videos zur Verfügung gestellt, die, glaube ich, normalerweise für eure Kunden sind, wenn mich das nicht täuscht, oder für Interessenten zumindest. Für alle Selbstmanagement Rocks Member gibt es die Videos in der Membership, also dafür schon mal herzliches Dankeschön, dass ich die verwenden darf. Und ich habe dir die natürlich angesehen in der Vorbereitung auf dieses Interview und bin da auf ein paar erschreckende Zahlen gestoßen. Die ersten erschreckenden Zahlen war mal 51% der Deutschen und 44% der Österreicher zu den Schweizern. Sorry, da gab es auf der Folie keine Zahlen.
Die sind ja nicht in der EU.
Ja, die sind nicht in der EU, genau. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, 51% der Deutschen und 44% der Österreicher geben an, keine Finanzbildung zu haben und nur 18,5% geben an, Finanzbildung in der Schule erhalten zu haben. Das ist doch Wahnsinn. Wie kann das sein? Ich meine, das ist ja absoluter Wahnsinn.
Ja, ich springe mal den Michael da jetzt rein, weil er selber gesagt hat, er hat in der Schule was über Finanzen gelernt, aber hat eigentlich nichts gelernt. Er hat zocken gelernt, da ist man mit dem Börsenspiel angefangen. Und das ist heute noch so, dass eigentlich sehr wenig Finanzbildung passiert. Die es überhaupt schaffen, in die Schulen reinzukommen, sind die Banken, weil sie halt eben clevere Marketingmethoden und ein Riesenbudget haben. Die Politiker haben überhaupt kein Interesse und die Lobbyisten sorgen dafür, dass die Interesse haben, kein Wort finden beziehungsweise kein Gehör finden. Und damit das, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, nämlich Bildung, ob es jetzt Finanzbildung ist oder Allgemeinbildung, total untergeht und von keiner Seite auch nur irgendwie gewünscht wird. Und wenn es welche schaffen, dann wird denen auch noch unterstellt, sie wollen ihre eigenen Interessen nach vorne bringen, weil es gibt da auch Kollegen von uns, die da aktiv in den Schulen sind oder reinkommen, die aber immer wieder dann auch mit diesen Widerständen leben müssen, wo man dann sagen kann, okay, jeder hat die Möglichkeit, sich selber zu bilden und wenn es nicht in der Schule gibt, da haben wir uns ja auch entschieden, dann machen wir mit unseren Wegen halt.
Genau, deshalb halt die Videos auch, ne, wo man einfach relativ einfach, ja, begleitet durch unseren Freund Max Money, durch diese Welt mal durchgeführt wird, wo man sagt, dieses abstrakte, relativ trockene Thema, wo man ja auch ganz schnell mal den Kopf, die Ohren und die Augen zumacht, wenn es denn so theoretisch rübergebracht wird, auch entsprechend so zu verpacken, dass es auch verständlich ist. Das war dann unser Anspruch dabei und das ist, glaube ich, auch ein Grund damit, dass die Menschen relativ schnell dann den Kopf zumachen. Und ja, die Welt am Sonntag hat seinerzeit mal geschrieben, die Deutschen sind dumm, was das Thema Geldanlegen angeht. Das ist dann sicherlich auch dann eine Auswirkung davon, ne?
Ja, absolut. Also da haben wir ja was Ähnliches in unseren Nischen. Also auch Zeit- und Selbstmanagement wird ja nirgends unterrichtet in den Schulen und in der Ausbildung.
Genau.
Insofern, ja, zwei schwerwiegende Fehler, wie ich glaube, da gebe ich euch vollkommen recht. Ja. Jetzt noch erschreckendere Zahlen für mich eigentlich. In Deutschland liegt die Sparquote bei 27,3% des Bruttoinlandsproduktes. Das mittlere Haushaltsvermögen liegt aber nur bei ca. 50.000. In Österreich ist es nicht viel besser, 24% Sparquote und 75.000 Haushaltsvermögen. In Belgien dagegen ist die Sparquote bei nur 24,1 und die haben 200.000 Euro Nettovermögen. Wie sind diese Zahlen erklärbar?
Aus unserer Sicht eigentlich relativ einfach. Die Deutschen sparen sich zu Tode oder sparen sich arm, wenn man mal die Zinssätze auf der einen Seite sieht und die Inflationsraten dagegen stellt und die anderen Länder investieren clever. Die machen nämlich genau das, was man tun sollte, investieren und nicht sparen, sondern sparen ist ja eigentlich wichtig zu sagen, ich habe eine Rücklage für Notfall, wie auch immer und alles andere sollte ich mittellangfristig sinnvoll investieren. Und das passiert in diesen Ländern. Ich kenne das Bildungssystem nicht so genau, aber auf alle Fälle haben anscheinend diese Länder und diese Menschen verstanden, dass es durchaus Mittel und Wege gibt, mittellangfristig sein Geld sinnvoll zu investieren, zu schützen und zu mehren.
Ja.
Das ist meine Erklärung. Ja. Und meine Sichtweise.
Also wieder mal zurückzuführen auf Defizit in der Ausbildung beziehungsweise im Wissen einfach. Ja,
ja, das merken wir auch in jedem Tagesgespräch, selbst mit Mandanten, die 7-8-stellige Beträge bewegen oder sich aufgebaut haben, dass sie ein extrem hohes Wissen in ihren Bereichen haben, aber in diesem Bereich manchmal man wirklich sagen muss, komm, wir fangen mal bei Adam und Eva wieder an.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, erzählt mal, wie sieht denn eure Strategie aus? Welche verfolgt ihr in der Geldanlage? Welchen Service bietet ihr Kunden an? Was macht ihr so ein wenig anders wie andere in eurer Branche, die ja recht groß ist? Und wo seht ihr euch eigentlich als Spezialisten?
Oh, das sind
viele Fragen, ja, ich weiß.
Adam und Eva, sagte der Matthias, genau wo fangen wir an auch? Was ist ein Teil der Strategie des Services erstmal von uns? Was machen wir anders als andere in der Branche? Wir vermitteln erstmal das Wissen. Weil in der Bank, ich habe es vorhin schon gesagt, war erst das Produkt da, da wurde ein schöner Fonds oder was auch immer verkauft mit einer Kurve von links unten nach rechts oben. Ja, die ging offensichtlich nur nach oben. Ja, das heißt, das hat natürlich dann entsprechend auch eine Erwartungshaltung geweckt. Börse zum Beispiel ist aber nun ja keine Einbahnstraße. Das heißt, erstmal kommt die Wissensvermittlung, um ganz klar deutlich zu machen, dass es einfach auf und abwärts geht. Du hast unsere Achterbahn gesehen, ja, lieber sitzen bleiben, anstatt dann auszusteigen unterwegs bei der schnellen Achterbahnfahrt, macht zum Beispiel Sinn. Und das ist einfach die Strategie, erstmal Wissen zu vermitteln und auf dieser Basis dann in der Geldanlage selber mit einem wissenschaftlich basierten Ansatz vorzugehen. Das heißt, nicht irgendwie Hokuspokus oder Glaskugel zu tätigen, sondern auf wissenschaftlich basierten empirischen Erkenntnissen zu investieren und eben nicht zu spekulieren.
Ja, und als Basis dazu bieten wir dann halt eben an, was dann, ich sag mal, Pflichtbausteine eines jeden guten Beraters sein sollte, ob es das Thema ist, einen Finanzplan zu erstellen, erstmal zu gucken, wo stehst du, wo willst du hin, was sind deine Ziele, wie können wir die Ziele erreichen, was müssen wir dafür tun oder vor allem, was sollten wir auch lassen, dazu dann natürlich dann eine individuelle Finanzstrategie aufzubauen und was ganz wichtig ist, wo wir auch großen Fokus legen, wir sind absolute Spezialisten, dann das Thema Geld, Geldanlage, Aufbau und Erhalt zu begleiten. Begleiten dann alle anderen wichtigen Themen drumherum über ein entsprechendes Netzwerk, wo wir uns dann Fremdexpertise dazu holen, die entsprechend dann auch wieder unabhängig und neutral im Interesse des Mandanten arbeiten und wir wie so ein, ich sag mal, Hausarzt das Ganze begleiten und dann auch letztendlich den Gesamtüberblick behalten, weil auch jeder andere Experte, ob es Steuerberater ist, ob es ein Notar, Rechtsanwalt ist, Wirtschaftsprüfer, Ruhestandsplaner und immer wieder einen ziemlich engen Fokus haben auf den Teilbereich und wir versuchen dann diesen gesamtheitlichen Blick von oben aus der Vogelperspektive immer noch zu behalten und den Kunden zu begleiten, das auch zu transferieren und komplexe Sachen für ihn wieder einfach zu machen, weil die Gespräche manchmal dann auch mit Experten laufen, der Kunde geht raus und sagt, du erzähl mir mal, was der mir gerade erzählt hat, ich habe es nicht verstanden, wo wir das dann auch wieder komplexe Sachen einfach rüberbringen und hier letztendlich, sag mal, die Fäden ziehen und den Kunden ganzheitlich im Auge behalten, aber dann trotzdem sagen, gewisse Sachen, da haben wir ein gutes Wissen, aber wir möchten nicht mit gefährlichen Halbwissen rumlaufen, sondern wir wollen dir die beste Expertise bieten, die in deinem Fall dann auch nötig ist und da haben wir das entsprechende Netzwerk aufgebaut.
Und da muss ich vielleicht noch eben ergänzen, das Thema der Bezahlung ist nochmal sehr, sehr stark anders. Wir arbeiten mit einer transparenten Servicegebühr. Das heißt, wir werden von unserem Mandanten direkt bezahlt und nicht durch die Produktemittenten. Das heißt, diejenigen, die irgendwo was gebaut haben und es anschließend verkaufen wollen und dann gibt es dann Geld hintenrum, sondern unsere Mandanten wissen sehr genau, was bekommt Arbatus, was bekommt Herr Krapp, Herr Renze und das Team, was bekommen die von mir prozentual vom betreuten Volumen, vom betreuten Depot. Das ist uns ganz, ganz wichtig dabei, ohne dass wir dann halt irgendwo sagen, da gibt es jetzt ein Kickback oder eine Provision oder ähnliches.
Ja, das ist relativ selten und sicherlich spannend. Cool. Jetzt haben wir vorher gerade von Wissenslücken geplaudert auch. Ihr habt jetzt einiges erzählt, was ihr so macht und was ihr so verfolgt. Was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten Tipps, die jeder zum Thema Geldanlage eigentlich schon vielleicht in der Grundschule mit auf den Weg bekommen sollte?
Eilig im Fleisch und Blut kann man auch schon sagen. Ja, genau. Das Allerwichtigste ist auch das Allerbanalste, was jeder jeden Tag erlebt, aber eigentlich gar nicht so wahrnimmt, weil es letztendlich irgendwo auch, ja, vielleicht im Unterbewusstsein schlummert, aber es nicht hochkommt. Das ist ja wie Autofahren. Man ist auf einmal da und hat es gar nicht gemerkt. Das heißt, Thema Inflation nimmt keiner so richtig wahr, dass jedes Jahr wir eine Inflationsrate haben, die nun mal durchschnittlich irgendwo bei 2 statistisch und 4 gefühlt liegt. Und unser Geld, obwohl nominal immer das Gleiche auf dem Konto oder auf dem Schein steht, letztendlich von Jahr zu Jahr weniger wird. Und das ist ganz wichtig, das erstmal im Auge zu haben, generell erstmal Kapitalerhalt dadurch zu erreichen, indem man wenigstens eine Rendite erzielt, die so hoch wie die Inflation ist. Dann reden wir erstmal nur von Erhalt. Und um das dann zu machen, sind dann die nächsten Punkte das Thema extrem breit streuen. Wir sagen immer, kauf den ganzen Heuhaufen und keine Einzeltitel. Davon raten wir absolut ab, weil das nicht zielführend ist. Dann ist ein ganz, ganz wichtiges Thema Kosten. Wird auch von vielen immer noch klein geredet und verniedlicht, so nach dem Motto, ja, wenn die Leistung stimmt und wenn wir entsprechend gut sind, das braucht nun mal ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Kosten, aber das holen wir wieder auf und das ist de facto nicht der Fall. Es ist und bleibt nun mal kein Geheimgesetz, sondern dass das Fakten einer der größten Einflussfaktoren auf die Renditen sind. Und den Rest kann Michael gerne weitererzählen.
Ja, also, Kosten hast du jetzt gerade noch mal gesagt. Ich habe es ja auch bei den Produkten vorhin schon gesagt. Erstmal diesen Plan zu machen, wo will ich denn eigentlich hin, hatte Matthias erwähnt, den Finanzplan zu machen, dann kontinuierlich auch dabei zu bleiben, diesen Plan zu verfolgen. Du magst es, ich bin ja wirklich, ich gucke mir deine Videos an und hör dann hin, wie hat sich meine Woche entwickelt, ja, wo stehe ich jetzt gerade bei meinen Projekten? Und das ist ja das Gleiche auch beim Thema Finanzen, mal zu sagen, okay, ich mache mal einmal Ende des Monats einen Kassenabschluss, wo habe ich mein Geld ausgegeben, wo eben nicht. Und das gehört dann auch wiederum dazu, das gehört auch zum Thema Finanzcoaching. Und für uns gerade jetzt in den letzten Wochen nochmal wichtig, das Thema Emotionen im Griff zu behalten. Hektik, Corona, Virus, allen Ecken und Kanten und eben sich auch da nicht aus der Kurve werfen zu lassen, sondern halt bei diesem Finanzplan zu bleiben, sich nicht von kurzfristigen Themen ablenken zu lassen, sondern auf das große Ganze, auf den langfristigen Plan zu schauen und da nicht in Panik zu geraten. Das ist nochmal ganz wichtig.
Absolut, ja. Da habe ich auch was gelernt von euch gestern, wie ich das Video angesehen habe. Das ist ja historische Verlustwahrscheinlichkeit im DAX nach Anlagehorizont. Also wenn du zumindest 15 Jahre investiert bleibst, bist du schon in der Gewinnzone. Gab es noch nie Verluste im Zeitraum 67 bis 2017 zumindest. Ja.
Ja. Wir sind in Österreich und der Schweiz auch nicht anders, Thomas.
Ja. Sehr gut. Ja, aber viele, viele spannende Fakten einfach dabei, die man jetzt gar nicht so wahrnimmt.
Ja, also sehr, sehr cool. Das ist halt, wie gesagt, man sagt, ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber man verinnerlicht das einfach nicht und vergisst es. Und das ist extrem wichtig, wo wir auch mal sagen, 90% aller Aussagen, 90% aller Produkte da draußen, vergesst die einfach. Das ist absoluter Bullshit. Achtet auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht irgendwie ein XY-Zertifikat mit Discount und Schlagmethod, sondern einfach erstmal die Basics zu wissen.
Ja, absolut.
Und einzuhalten.
Absolut. Ein weiterer Punkt, den wir sehr gemeinsam haben, ist das Thema Werte. Ja, auch da bin ich ja ein großer Fan davon und für euch ist das genauso wichtig, habe ich schon in den Vorgesprächen mitbekommen. Erzählt mal, wie schätzt ihr das Thema Werte generell ein und welche sind euch besonders wichtig?
Michael, ich möchte dir da mal gerne zuvorkommen, weil ich habe hier gerade mal was rausgesucht, wo ich gerade noch die Idee hatte, warum haben wir das eigentlich nicht eingerahmt bei uns im Besprechungszimmer hängen. Also wir, die sechs Gesellschafter von der Abatus und auch die anderen, wir haben sogar einen schriftlichen Wertekodex vereinbart, den wir praktisch dann auch zur Verfügung stellen, auch schon mal in einem Mandantenbrief veröffentlicht haben. Und das sind dann Offenheit und Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness, Vertraulichkeit und Sorgfaltspflicht, Professionalität und Kompetenz. Das sind so unsere Werte, um letztendlich all das zu erreichen, was uns langfristig wichtig ist. Wir haben uns sogar verpflichtet, gegenseitig bei Erkrankung, Tod, Ausscheiden eines Kollegen, dass wir füreinander einstehen, dass wir für die Familie sogar gerade stehen, dass wir die nicht einfach fallen lassen, sondern auch die Angehörigen unserer Mitgesellschafter langfristig versorgt sind und wir nicht sagen, ah, schön, einer weniger und ich habe jetzt mehr. Also dieses Thema Werte, auch das ganze, alles, ja, kommt ja immer wieder Transparenz, Fairness, Vertraulichkeit, Sorgfaltspflicht. Beide sollen was von haben. Das ist uns extrem wichtig, weil wir glauben, in einer langfristigen Kundenbeziehung und Begleitung kann es nur so funktionieren.
Ja, und genau so, eben nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch eben mit unseren Mandanten, mit unseren Kunden, dieses Win-Win zu finden. Ja, dass der andere muss dabei auch eine Freude haben, muss seine Ergebnisse, seine Ziele erreichen können. Und nur dann werden wir gut bezahlt und vernünftig bezahlt und auch langfristig bezahlt. So, und das ist dieses, manchmal fragt man dann nach dem Motto, wie läuft das denn mit dem Kündigen bei Abatus? Ich sage, du kannst jeden Tag aus diesem Abatus-Boot aussteigen, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Und wir sagen immer, unsere Mandanten sind bei uns, weil sie bei uns sein wollen. Und wir klammern niemanden oder zwingen niemanden mit irgendwelchen festen Verträgen zu sagen, okay, du musst jetzt bis dann und dann uns bezahlen oder ähnliches. Und das ist dann auch ein Teil der gelebten Werte, denn diese Fairness und Transparenz dann auch darzustellen. Ne?
Absolut. Sehr, sehr cool. Zeichnet euch aus und dass ihr gut miteinander harmoniert, sieht man auch in diesem Interview. Ja. Also entweder gut abgesprochen oder gut harmoniert, je nachdem.
Das ist intuitiv bei uns jedes Mal.
Sehr gut. Ja, perfekt. Ja. Erzählt mal so ein bisschen, wer eure Mandanten sind und was die genau von euch so bekommen. Ihr habt das eh schon angeschnitten ein bisschen, aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter.
Ja, ich sag mal, bei denen, ich sag mal, wir reden jetzt von der Offline-Welt, die wir wirklich persönlich langfristig betreuen. Da reden wir im Regelfall von Menschen, die entweder Unternehmer, Freiberufler sind. Wir haben auch Unternehmen, die wir betreuen, die ja auch Liquidität langfristig mal liegen haben, diese gewissen Bodensätze, die wir betreuen. Wir haben Stiftungen in der Betreuung. Die lieben letztendlich alle genau das, was wir die ganze Zeit besprochen haben, diese Transparenz, diese Fairness, dass wir in ihrem Interesse arbeiten, dass sie uns bezahlen und keinen Dritten, und halt eben Menschen, die jetzt aktuell, wie zum Beispiel gerade aus meinem Podcast, manchmal auch plötzlich an Vermögen kommen durch Erbschaft, die erben ein großes Depot, die erben ein, zwei Häuser, und letztendlich alles Personen, sage ich mal, größtenteils, was ja aufgrund der Natur gegeben ist, ich sag mal 45 plus, weil das ist ja so die Lebensphase, wo man sein Lebenswerk weiter aufgebaut hat, dass man anfängt, gutes Geld zu verdienen, oder halt eben Erbengenerationen, die halt von den Eltern Vermögen dann geerbt haben und sich dann aktiv damit auseinandersetzen oder viele auch gar nicht wollen, und einfach sagen, wir vertrauen euch, weil ihr eben einen guten Ruf habt und euch das erarbeitet habt. Wir leben auch ausnahmslos nur über Empfehlungen, weil die einfach sagen, das, was ihr macht, wurde mir zugetragen, ich möchte mal ein bisschen mehr wissen.
Genau. Super.
Was bekommen die noch von uns vielleicht an der Stelle? Wir haben so diese Punkte: Zeit, Wissen und funktionierendes Investieren. Das ist immer das, was ja. wir an der Stelle dann postulieren und sagen: Jo, alles klar, auch etwas, was funktioniert, eine gute Investmenterfahrung.
Ja. Keine Experimente, vor allem nicht mit den Kunden, sondern nur bewährte, robuste Konzepte, die schon, ich sage auch, über Generationen funktioniert haben und auf die man sich auch in der Zukunft verlassen kann. Also wir machen keine Experimente mit unseren Kunden, um dann zu sagen, okay, du bist jetzt der hat ein bisschen Pech gehabt, versuchen wir es mal beim nächsten. Das wird ja auch mit vielen gemacht, sondern wir setzen auf das, was bewährt ist, was auch berechenbar ist, wo wir vorher, sag mal, die Leitplanken ziehen können, um den Kunden zu sagen, okay, wir werden uns in diesem Bereich bewegen, eine Abweichung davon ist Thema Verlustwahrscheinlichkeit so gut wie gar nicht gegeben. Auf der anderen Seite damit die größte mögliche Chance, das Ziel zu erreichen, welches wir mit dem Kunden zusammen erarbeiten.
Sehr gut. Ihr habt es eh schon angesprochen, auch wie ihr bezahlt werdet. Vielleicht auch da noch ein paar Dinge dazu. Und jetzt gibt es auch Leute, die vielleicht nicht so in eure Zielgruppe fallen oder die nicht von euch beraten werden können. Welche Möglichkeiten haben die?
Ja, wir haben die Möglichkeiten zwischenzeitlich geschaffen durch das starke Wachstum der letzten Jahre, dass wir auch personell gewachsen sind. Wir haben jetzt gerade zwei neue Kollegen fest angestellt mit einer Top-Ausbildung, die auch die gleichen Werte teilen und deswegen zu uns gekommen sind, trotz anderweitiger guter Angebote, wo wir uns jetzt entschieden haben, auch vor dem Hintergrund der ganzen Technologie und der Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, auch Mandanten beraten zu können, die sich eben noch nicht im 6-, 7-, 8-stelligen Bereich bewegen, die da vielleicht gerne hinwollen, und denen dann praktisch auch junge Berater an die Hand zu geben, die dann auch die Möglichkeit haben, das qualifiziert, strukturiert abarbeiten zu können mit einer sehr, sehr hohen Qualität, was zu meiner Zeit vor 12 Jahren noch nicht mal denkbar gewesen wäre.
Und das Ganze dann unterlegt halt eben mit diesem Thema Technik. Wir haben eine eigene App, das heißt, unsere Mandanten, zum Beispiel auch in Österreich oder in der Schweiz, wo wir auch Mandanten haben, können in unserer App unterschreiben, die Depotöffnung, Kontoöffnung, läuft alles online wunderbar durch. Wir haben unsere Strategie direkt auch online investierbar gemacht. Das heißt, über ein paar Klicks habe ich dort ein Depot eröffnet und kann dann starten, in dem, was wir halt postulieren, wissenschaftlich langfristig erfolgreich zu investieren. Und dann unterstützt durch diese Seminare noch zum Beispiel, das ist ja auch für jemanden, wo man das nutzen kann, wenn du sie jetzt bei dir auf der SMR-Plattform einstellst. Und das ist ja dann auch ein Thema Wissensweitergabe für Menschen, die wir eben halt, wo wir uns nicht ganz individuell mit beschäftigen können derzeit.
Ja, okay. Sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Zwei spannende Fragen habe ich noch. Ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will mir trotzdem einen Berater suchen, oder ich habe einen Berater, vielleicht sogar einen Bankberater, haben ja viele. Welche Fragen sollte ein Anleger seinem Berater denn stellen, um so zu erkennen zu können, der ist gut oder der ist jetzt, unter Anführungszeichen, mir nicht so gut gesinnt, eher der Bank besser gesinnt, sagen wir so, für die arbeitet?
Ja, ich fange mal gerne wieder an. Im Endeffekt das, was wir gerade auch die ganze Zeit besprochen haben, was wir aktiv den Menschen auch an Wissen vermitteln, worauf sie achten sollten. Genau diese Fragen sollte man auch dem Berater mal einfach stellen. Das fängt dann mit diesem Thema Kosten an. Wie viel Kosten stecken wirklich in diesem Produkt? Und nenne mir bitte alle Kosten und auch eventuell verschwiegene oder nicht offen zu legende Kosten, die es immer noch gibt. Dann auch die Frage, wie ermitteln Sie eigentlich mein Risikoprofil? Wie wollen Sie erkunden, was für ein Mensch bin ich, was für ein Typ bin ich? Eine Frage, die man auch gerne stellen sollte, vor allem wenn man dann auch im Bankensektor unterwegs ist oder bei freien Beratern unterwegs ist. Wie sind Sie eigentlich ausgebildet? Also wir merken immer mehr, dass viele Berater, sagen wir mal, Seiteneinsteiger sind oder Versicherungsexperten sich jetzt dem Thema Geldanlage widmen, wo wir sagen, hey, stopp, ich habe auch eine Versicherungsausbildung in der Bank genossen, ich würde aber nie auch nur einen einzigen Mandanten in der Versicherung beraten, sondern überweise den in Anführungsstrichen oder überführe den zu einem qualifizierten Versicherungsmakler, der auch unabhängig und frei ist und der alle Kniffe kennt und ich weiß, ja, eine Haftpflicht brauchst du und ich suche dir da mal was raus, also das wäre mir einfach zu wenig. Ein bisschen mehr kann Michael vielleicht noch ergänzen.
Ja, Kosten, immer ein Thema, hast du gesagt, in einem Produkt, wie werden sie bezahlt? Das ist ja letztendlich auch etwas, wie wird der Gegenüber bezahlt? Und da gibt es halt immer hinten rum von der Bank und keine Ahnung, dieses, wer sitzt am Ende des Tages, wer sitzt mir gegenüber, sitzt ja derjenige, der mich eigentlich bezahlt. Aber der Berater verhält sich in diesen Fällen in der Regel aber nicht so, sondern er wird ja indirekt wieder über die Bank oder über den Obervertrieb bezahlt. Für mich nochmal das Thema, wie viele Kunden betreuen Sie eigentlich? Ich habe seinerzeit Bluthochdruck 180 zu 120, 520 Kunden betreuen sollen. Die konnte ich nicht mal verwalten. Ja, also dummes Zeug. Ist eine Killerfrage, glaube ich, in der Bank. Ich weiß, was die lieben Kollegen dort alles so aufgebrummt kriegen. Spezialgebiete, die haben in der Regel auch wieder dieses Thema, was Matthias gerade schon gesagt hat, die haben in der Regel einen Bauchladen von allen Produkten und glänzen in vielen Bereichen mit absolutem Halbwissen. Und ja, das ist dann halt immer die Gefahr, der Kunde merkt dieses bei diesen Finanzprodukten, dass er irgendwas gekauft hat, was am Ende des Tages nicht funktioniert, in der Regel nicht nach 14 Tagen, sondern erst nach vielen, vielen Jahren. Und das ist eines der Kernprobleme dabei. Ne?
Absolut, ja, vollkommen richtig. Okay, jetzt war sehr, sehr spannend alles. Letzte Frage habe ich ein bisschen umgestellt von meinem Selbstmanagement-Fragen. Also normalerweise heißt die Frage, welche Tools, Programme und Apps nutzt du für dein Selbstmanagement und Zeitmanagement? Jetzt für euch natürlich eine andere Frage. Was nutzt ihr für die Geldanlage? Ich habe ja eure App, die Abatus-App, schon heruntergeladen. Noch nicht angemeldet, muss ich ehrlich sagen, aber sie ist schon am Smartphone. Ich weiß nicht, ob die nur für Kunden ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Ja, aber vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen erzählen noch. Und ob ihr sonst noch irgendein Tool oder eine App oder irgendwas empfehlen könnt, wenn jemand sagt, ich will ein bisschen mehr einsteigen.
Also Technik hat mich ja gleich ein bisschen was zu sagen, wenn es um das Thema Wissen geht, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, dann weise ich jetzt mal so ganz unvoreingenommen, uneigennützig auf meinen eigenen Podcast hin, der heißt Wissen schafft Geld. Dieser Podcast, den gibt es mittlerweile seit 3,5 Jahren mit über 360 Folgen, war unter anderem 2018 auch Finanzpodcast Award des Jahres. Dort bekommen, sagen wir, alle Hörer wirklich, sagen wir mal, sehr viel Input, viel Wissen, da ist eine klare roter Faden drin, was alles wichtig ist, was man nicht tun sollte. Dort nehme ich auch sehr viele Fragen von den Hörern auf und beantworte die gerne und bekomme auch super Feedback. Das ist wirklich einfach dazu da, nicht irgendwas zu verkaufen, sondern sich Wissen anzueignen, ein bisschen tiefer einzusteigen oder auch mal quer zu denken, aktuelle Fälle wie jetzt anzudenken. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben auch ein kleines Anlegerbuch mal herausgegeben. Das ist kein großes Buch mit 250 Seiten, sondern da sind auch wirklich so die wichtigsten Fragen, die man sich selber stellen sollte, wenn man über das Thema Geld nachdenkt und dann auch die wichtigen Informationen. Ich sage mal, eigentlich für die Ewigkeit, das Buch können wir in 100 Jahren neu auflegen oder dann meine Enkelkinder, wie auch immer. Da wird sich höchstwahrscheinlich nicht viel ändern, obwohl da draußen alle anderen sagen, da ändert sich ständig was. Die Überschriften sind ja auch immer neu, aber die Unterschriften eigentlich immer die gleichen. So wie jetzt auch wieder, wir haben immer irgendwelche Krisen und die gehen auch immer wieder. Die Überschriften der Krisen sind nur anders, aber das Rad dreht sich weiter. So an technischen Geschichten will ich mal gerne den Michael reinbringen.
Ja. Meine Lieblings-App, was das Thema Finanzen angeht, ist ganz häufig genutzt der Rechenknecht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Thomas.
Kenne ich, ja. Mein Prozentrechnerhilfe.
Okay, also der ist immer gerne genommen. Die Abatus-App, die du vorhin erwähnt hast, ist der Zugang unserer Mandanten zu ihrem Vermögen, von uns betreut, aber auch von anderen Banken, die sie mit reinspielen können. Das heißt, sie haben jederzeit einen aktuellen Stand über das, was ihnen gehört. Da können sie ihre Immobilien mitpflegen und Kredite mit reinnehmen und was auch immer an Investitionen getätigt wurde, sodass ich jederzeit auf dem Handy griffbereit meine Informationen habe. Die können dann mit uns geteilt werden, müssen aber nicht geteilt werden. Das zu der Abatus-App. Ja, vielleicht kennst du das, Thomas, YouTube?
Sag mal was, ja.
Wer sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen möchte, zum Beispiel die Kollegen von Finanzfluss haben ganz tolle YouTube-Videos, die haben wir aktuell noch nicht, wirklich rund um das Thema Geld. Neben unseren Videos sicherlich auch den Podcast von Matthias, aber auch solche Themen sich nochmal, je nachdem, ob man der visuelle Typ ist, sich dort mal anzugucken. Und was ich immer noch mal gut finde, ist unser Anlegerbuch, vielleicht weil wir es selber gemacht haben. Da stehen erstmal ein paar Grundfragen drin nach dem Motto eben, wo will ich denn eigentlich in 10 Jahren stehen mit meinem Geld oder in 5 Jahren stehen mit meinem Geld? Und dann gibt es ein paar Hinweise auf Grundkenntnisse, die man halt bei der Geldanlage beachten sollte. Ein paar haben wir heute gehört hier. Die kann man bei uns das Anlegerbuch kann man bei uns als PDF anfordern.
Super. Werden wir natürlich alles verlinken. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zur letzten Frage. Michael, wir werden es natürlich in den Shownotes alles verlinken, ganz klar. Aber wo im Netz kann man mehr über euch beide erfahren? Wir werden natürlich auch den Podcast vom Matthias verlinken, ganz klar. Übrigens, die neueste Folge höre ich mir gerade an, die zum Coronavirus. Die Corona-Angst geht um.
Ja, die neueste ist aber heute gekommen. Da geht es um langfristigen Aktiensparplan.
Okay, ja.
Was man nicht tun sollte.
Natürlich.
Schon wieder alt.
Ja, vor allem, wenn der Podcast rauskommt, der kommt erst in ein paar, ja, 3 Wochen raus. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Michael oder Matthias, wo kann man über euch mehr erfahren, wenn man sagt, das ist jetzt alles spannend? Erzähl's nochmal kurz.
Ja, ich sage, das heutzutage einfachste ist ja einfach Google öffnen. Ich glaube, wenn man Michael oder meinen Namen eingibt und dazu Abatus, dann findet man sehr viele Informationen. Da ist alles drin, da wird man quer verlinkt. Ich biete ja beispielsweise dann ja auch noch Österreich, fällt mir gerade ein, in Österreich, die ist ja am Wochenseminar an, am 26. August. Eine Woche voller Input, nur live mit mir, in einer überschaubaren Gruppe, maximal 10 Personen, letztes Jahr auf Malle. Das finden wir auch unter wissenschaftgeld.de. Ja, ansonsten, wie gesagt, über unsere Homepage, die Wertestrategie, da findet man alles, dass ich Schützenkönig war, dass ich mal Handballer war. Eigentlich findet man da viel zu viel. und am allereinfachsten ist einfach ein Hörer in der Hand nehmen und uns anrufen. Da sind wir auch ziemlich, ich sag mal, locker, offen und ehrlich und nehmen uns auch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit für jeden und sprechen mit ihm unverbindlich über das, wo ihm der Schuh drückt und sagen dann, wir können dir helfen, wir wollen dir helfen oder lass dir woanders helfen, aber bitte nicht bei dem oder dem. Solche Fälle gibt es auch mal, wo wir dann auch Mandate ganz klar ablehnen. Wir haben uns den Luxus erarbeitet, sage ich mal, auch mit bestimmten Menschentypen und mit bestimmten Anspruchsdenken uns nicht auseinandersetzen zu wollen, weil wir einfach wissen, das funktioniert nicht, wo wir auch ganz klar Kante beziehen und sagen, so nicht. Ich mache es ja jetzt auch als Sprecher und als Speaker, wo ich dann einfach auch versuche, den Menschen die Augen zu öffnen und wenn sie es dann nicht wissen wollen und nach wie vor meinen, es gibt immer noch Menschen, die Märkte schlagen, es gibt Menschen, die langfristig 2-stellige Renditen machen. Ich sage ja, so what, dann geht doch dahin, ihr könnt trotzdem gerne wiederkommen, was sie ja leider nicht machen, weil sie das nicht eingestehen wollen, dass wir damals recht behalten haben.
Kann ich mir vorstellen, ja. Ja.
Super. Was aber könnten, da sind wir auch offen.
Ja, gut zu wissen, ja. Sehr gut, sehr gut. ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Die letzten Worte in meinem Podcast gehören traditionell immer den Gästen oder dem Gast, in dem Fall euch zweien. Also wenn ihr jetzt noch so ein letztes kurzes Statement an die Hörerinnen und Hörer habt, dann haut das einfach raus. Ich bedanke mich schon jetzt vorab. War wirklich spannend, war wirklich cool. Ich habe wieder einiges lernen dürfen, vor allem in den Videos. Und ja, in diesem Sinne, danke für das Interview.
Jo, ich sag dann auch mal danke. Letztes Statement. Ich habe mich tierisch gefreut, mal wieder eine österreichische Stimme zu hören. Ich komme ja gerade aus dem Skiurlaub aus Österreich zurück. Bin da immer wieder gerne und ich schließe dann einfach mal mit den 3 Worten, ruf mich an. Wenn einer wirklich was hat, ist der kürzeste und schnellste Weg.
Ja, vielleicht ergänze ich das dann noch, Matthias. Du erinnerst dich an unseren Spruch, selber denken ist der Luxus, den sich jeder leisten kann.
Genau.
Zeit und mit einem Sparringspartner macht es aber deutlich mehr Spaß. Insofern, feel free.
Vielen lieben Dank von meiner Seite hier im Nachgang nochmal beim Aufnehmen des Outros. Hab wieder extrem viel gelernt und das macht so Spaß am Podcasten. Ich darf nicht nur Fragen stellen, sondern ich darf auch wahnsinnig viel lernen und das war wieder so eine Podcast-Folge, wo ich wirklich viel, viel lernen durfte, auch in der Vorbereitung schon durch die Schulungsvideos von Abatus. Wie gesagt, wenn du selbst Management Rocks Mitglied bist, dann findest du die natürlich im Mitgliederbereich, also da einfach reinschauen. Und ja, die ganzen Links, die der Michael und der Matthias in diesem Podcast-Interview erwähnt haben, die findest du natürlich auch in den Shownotes. Und die Shownotes, da findest du den Link natürlich logischerweise in der Beschreibung zu diesem Podcast. Oder du gehst einfach auf selbst-management.biz/346 für die 346. Podcast-Folge. Das soll's von meiner Seite schon wieder gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.
Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.